Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre Sendung, in der wir aktuelle Themen auf den Tisch bringen. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Vielleicht haben Sie es im Schaukasten Ihrer Kirchengemeinde gesehen. Heute ist Weltgebetstag. Weltweit finden dazu Gottesdienste statt zu einem gemeinsamen Thema. Dieses Jahr heißt das Thema »Steht auf für Gerechtigkeit«. Der Weltgebetstag, das ist nicht nur ein Tag, sondern auch eine internationale Bewegung, die es seit 100 Jahren gibt. In Deutschland gibt es diese Bewegung seit 1927, also seit 85 Jahren. Und heute, am ersten Freitag im März, feiern Menschen in über 170 Ländern diesen Weltgebetstag. Der Gottesdienst an diesem Tag wird jedes Jahr von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Und diese Schreiberinnen der Gottesdienste, und nicht nur sie, gehören verschiedenen christlichen Konfessionen an. Auch die Frauen vor Ort arbeiten in ökumenischen Gruppen zusammen. In unzähligen Gemeinden in ganz Deutschland, und ich denke auch in Österreich und der Schweiz, organisieren und gestalten sie so diesen Weltgebetstag. Und sie folgen einem Grundsatz in zwei Aspekten. Der eine Grundsatz heißt informiert beten. Dieses informiertes Beten findet statt, wenn der Gottesdienst der Frauen aus einem anderen Land gefeiert wird und die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher dadurch viel über die Frauen in diesem Land erfahren und auch erfahren, wie die Frauen dort in der Bibel lesen und die Bibel deuten. Und entsprechend können sie auch dann diese Frauen in dem jeweiligen Land mittragen. Und der zweite Aspekt ist betend handeln. Betend handeln bedeutet, im Gedanken einer christlichen schwesterlichen Solidarität Gaben auszutauschen. Das kann Engagement sein, das kann Zeit sein, die man aufbringt, auch für diese Frauen in diesem bestimmten Land, oder auch materielle Güter, die man dann auch einander zukommen lässt. Und wenn heute schon der Weltgebetstag ist, dann haben wir uns gedacht, machen wir eine Sendung darüber und stellen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses auch Land vor, was dieses Jahr im Gottesdienst dann auch vorkommt als Thema. Und dies tun wir mit der Geschäftsführerin des Deutschen Komitees des Weltgebetstags, Petra Heilig. Petra Heilig hat katholische Theologie studiert in Tübingen und ökumenische Theologie in den USA. Sie hat 5 Jahre bei einem überregionalen Zusammenschluss von Hochschulgemeinden in Bonn gearbeitet und seit 11 Jahren ist sie Geschäftsführerin des Deutschen Komitees des Weltgebetstags in Nürnberg. Außerdem ist sie theologische Referentin für das Deutsche Komitee. Und sie ist uns aus Nürnberg zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Heilig.
Grüß Gott, Herr Klose.
Frau Heilig, dieses Jahr geht es beim Weltgebetstag um Malaysia. Warum Malaysia?
Malaysia ist ausgewählt worden auf einer internationalen Konferenz. Da kann ich gleich noch mal was dazu sagen. Aber Herr Klose, ich wollte mich vorab noch bedanken bei Ihnen für diese sehr wunderbare Einführung. Also wenn ich das einfach auch den Hörerinnen und Hörern sagen darf, Sie haben wirklich die wesentlichsten Aspekte dessen, was Weltgebetstag ausmacht, total präzise, informativ und warmherzig auf den Punkt gebracht. Also es hat mich einfach sehr gefreut, zuzuhören. So, das fand ich einfach eine ganz, ganz schöne Einführung. Und danke auch noch mal für die Vorstellung meiner Person. Ja, Sie haben gefragt, warum Malaysia? Also es gibt, Malaysia, denke ich, ist ausgewählt worden, auch weil das Land nochmal stellvertretend für viele Länder steht. Es hat eine interkulturelle Bevölkerung oder multikulturelle Bevölkerung. Es hat eine multireligiöse Bevölkerung, also die ihr Zusammenleben irgendwie friedlich gestalten müssen. Und es ist ein Land im asiatischen Kontext, was so als Schwellenland auch beschrieben wird. Also so weg vom Agrarstaat, jetzt wirklich so auf der Schwelle auch zur Industrienation, mit einer noch, glaube ich, weiteren Schere, was so die Entwicklung anbelangt, jetzt als es vielleicht in Deutschland oder sicherlich in Deutschland der Fall ist. Also das heißt, es gibt einfach noch viele Gebiete in Malaysia, wo sehr ländlich ist, wo sehr, also nach sehr traditionellen Lebensformen gelebt wird und dann große Städte, wo wahrscheinlich überhaupt kein Unterschied mehr wahrgenommen wird zu unseren Städten. Und das macht natürlich auch eine Spannung. Also das heißt, wenn Frauen aus diesem Land was beschreiben, beschreiben sie natürlich erstmal wirklich aus ihrer Perspektive, aber sie beschreiben gleichzeitig auch exemplarisch Entwicklungen, Dynamiken, die wir auch in anderen Ländern wahrnehmen. Also ich vermute, dass das der Grund war, weshalb bei der internationalen Konferenz 2007 die Schwestern in Malaysia ausgewählt worden sind.
Malaysia ist eine frühere britische Kolonie. Merkt man das heute noch?
Ja, sicher. Ja. Also ganz viel Gesetzgebung geht noch auf britisches Recht zurück. Schulen, Bildungssysteme sind nach britischem Vorbild organisiert. Also ob das jetzt die Schuluniformen sind oder auch Notensysteme. Also da hat sich ganz bestimmt noch ganz viel im Alltag überlebt. Also weitergeführt, natürlich auch sicher weiterentwickelt. Aber trotzdem macht sich das bemerkbar. Und es macht sich auch bemerkbar tatsächlich noch in dem, wie die verschiedenen Ethnien miteinander umgehen. Denn die britische, also als Großbritannien Kolonialherrschaft ausgeübt hat, hat es eine Politik von Teile und Herrsche auch praktiziert. Das heißt, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, chinesische, indische Ursprungsbevölkerung, auch in gewisser Weise gegeneinander ausgespielt. Ich meine, das ist nichts Neues, das ist nicht spezifisch für Großbritannien. Das macht, glaube ich, ist ein Kennzeichen von jeder Kolonialmacht. Dann kann man leichter regieren, wenn die untereinander verfeindet sind. Und das macht sich bis heute quasi noch bemerkbar. Also ein kleines Beispiel, die momentane das Regierungsbündnis Basan National ist eigentlich ein Bündnis von Parteien, die aber ihre jeweilige Bevölkerungsgruppe repräsentieren. Also eine Partei, die die indische Bevölkerungsgruppe repräsentiert, die malayische, also das ist die ursprüngliche oder ja, die praktisch islamische Bevölkerung Malaysias darstellt, die malaysische Bevölkerung repräsentiert, chinesische Bevölkerungsgruppe. So, und jetzt versuchen die das so quasi intern, also die Machtdynamiken irgendwie auszugleichen, schreiben aber dadurch gleichzeitig natürlich quasi so eine Zuordnung nach Ethnien fest. Also dadurch kann sich auch nicht, also wird es immer wieder wie bestätigt, ne? Das ist sicher auch noch so eine Folge der britischen Kolonialherrschaft.
Sie engagieren sich im Weltgebetstag für Frauen. Und bei den malaysischen Frauen geht es um ganz bestimmte Frauen. Können Sie da ein bisschen was erzählen? Welche Frauen sind denn konkret gemeint?
Also die Frauen aus Malaysia beschreiben in ihrer Gottesdienstordnung auch natürlich ihren Alltag oder so ihr Leben. Erzählen Sie kurz was dazu. Das heißt, sie selber beschreiben auch ihre Situation, aber sie wenden sich dann nochmal sehr konkret oder richten den Blick nochmal sehr konkret auf Frauen, die als Hausangestellte arbeiten, die zum überwiegenden Teil auch aus anderen Ländern kommen, Philippinen, Indonesien, Myanmar. Sie spannen dann den Bogen auch noch mal weiter, gehen überhaupt auf die Situation von migrantischen Menschen ein, also die nach Malaysia flüchten. Gerade Burma ist so ein Gebiet, wo viele Flüchtlinge herkommen, die als Asylbewerberinnen, Asylbewerber dann versuchen, in Malaysia eben wirklich eine Heimat zu finden. Also so das Thema Migration ist ein Aspekt, aber immer unter der Fragestellung, wie wird diesen Menschen eigentlich Gerechtigkeit, also erleben Sie Gerechtigkeit in Malaysia? Das ist eine wichtige Ausgangsfrage.
Und das Thema heißt ja auch, steht auf für Gerechtigkeit, am Beispiel dieser Hausangestellten in Malaysia. Nach Angaben des malaysischen Gewerkschaftsbundes sind das über 300.000 Hausangestellte, die großenteils auch aus anderen Ländern nach Malaysia gekommen sind. Und den malaysischen Frauen als solchen, glaube ich, geht es relativ gut vom Lebensstand her. Also je unterschiedlich, also es ist natürlich ein Land in Asien, was gleich neben Thailand liegt, was zwischen Thailand und Singapur. Ich war da im Urlaub in Thailand. Die Leute, also denen geht es relativ gut, wobei die Armut, glaube ich, eher ein bisschen versteckt ist, dass das die Touristen nicht so mitbekommen. Aber diese Frauen engagieren sich nochmal für eben diese Hausangestellte, etwa 300.000 an der Zahl. Und das finde ich mal ganz bemerkenswert, dass diesen Frauen Gerechtigkeit zukommt. Was ist denn diese rechtliche Situation der Frauen? Wie ist denn mit der sozialen Absicherung? Gibt es da sowas?
Also ich glaube, dass da sehr viel praktisch individuell ausgehandelt wird. Und dann wird es natürlich immer problematisch, weil dann hat man keinen Rechtsanspruch. Das soll sich ja auch ändern. Also die rechtliche Situation, denke ich, hängt sehr stark davon ab, wie der legale oder illegalisierte Status der jeweiligen Hausangestellten ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn da jetzt eine jüngere, oft sind es wirklich auch sehr junge Frauen, ne, die von den Philippinen oder aus Indonesien oder so einreist, die reisen ja oft überhaupt nicht auf legalem Weg ein. Das ist schon gar nicht möglich, weil sie vielleicht kein Visum bekommen. Das heißt, die bezahlen Schleusergruppen und das ist viel Geld und damit verschulden sie sich erstmal. Und dann werden sie von dieser Organisation dann auch vermittelt in Haushalte. Oft wird ihnen im Zuge dieser, ja, also ins Land kommen, illegal ins Land kommen, wird ihnen auch der Pass weggenommen. Das wird dann so deklariert, das wäre ein Schutz, weil wenn sie da mit Pass aufgegriffen werden, dann ist ja ihre Identität gleich klar und so weiter und so fort. Aber faktisch heißt es auch, sie sind abhängig von dieser Schleuserorganisation weiterhin oder dieser Vermittlungsorganisation. Sie zahlen oft über einen langen Zeitraum, also ein Jahr oder noch länger, ein Teil ihres Gehalts geht quasi oder sogar das ganze Gehalt geht quasi gleich nochmal an diese Schleusergruppe, an diese Vermittlungsagentur. Es klingt so seriös, aber ja, so nennen sie sich, um praktisch diese Schuld für die Reise abzubezahlen. Das heißt, die Frauen erleben eine hohe Abhängigkeit. Das macht es dann schwierig, wenn sie in Häuser kommen, in Haushalte, wo sie sehr, ja, eigentlich wirklich unterdrückerische Lebensbedingungen vorfinden. Also als Beispiel kein eigenes Zimmer, sondern wirklich einen Platz zum Schlafen in der Küche nachts, wo den man dann wieder räumen muss. Gesundheitsversorgung ist extrem schwierig, muss irgendwie am öffentlichen Gesundheitssystem vorbei organisiert werden. Die Frauen haben keinen Anspruch, den sie einklagen können auf Gehalt, wenn sie krank werden zum Beispiel. Sie haben keinen Anspruch auf einen freien Tag, den sie einklagen können. Das sind jetzt einfach Extrembeispiele. Also es gibt ganz bestimmt auch ganz, ganz viele Beispiele, wo das gut geregelt ist und gut funktioniert, weil wiederum Hausangestellte in Malaysia auch relativ üblich ist. Also bei uns in Deutschland ist es ja eher ein Zeichen, würde ich mal sagen, für eine bestimmte Bevölkerungsschicht. Aber in Malaysia sind auch viele Frauen berufstätig und da ist es wirklich auch durchaus üblich. Also da gibt es sicher auch viele Konstellationen, wo das ganz gut ist, wo die Frauen nicht ausgebeutet werden. Aber auf die weisen jetzt die Frauen, die Schreiberinnen der Gottesdienstordnung nicht hin, denn da ist es nicht problematisch, sondern sie weisen eben auf die Fälle hin, wo es wirklich problematisch ist.
Es ist einerseits ein politisches Problem, wo man ansetzen könnte, in den anderen Ländern eben auch Vermittlungsagenturen als sowas auch zu etablieren. Also ich kenne ein Beispiel aus Indien, wo eine indische Frau nach Israel vermittelt wurde und sie in Jerusalem quasi den Haushalt für eine ältere Frau managt. Und das ist organisiert. Und da treffen sich dann auch die Frauen in Jerusalem von Indien, von Sri Lanka, treffen sich einmal in der Woche, haben sie einen freien Tag und können den gemeinsam verbringen. Das ist richtig organisiert, aber soweit scheint man jetzt in Malaysia zumindest, ja, vielleicht gibt es auch so eine Situation, aber die meisten haben wohl nicht diese Situation, dass sie eben so eine Organisation, eine offizielle hinter sich haben, sondern irgendwie ins Land gebracht wurden und damit eben schon auf dem Abstellgleis oder auf der Verliererstraße sind.
Also ich weiß natürlich jetzt nicht über jede Nichtregierungsorganisation in Malaysia Bescheid, aber eine Partnerorganisation des Deutschen Weltgebetstagskomitees, Tena Ganita, die wird auch in der Gottesdienstordnung erwähnt. Mit der machen wir auch gemeinsam eine Unterschriftenaktion eben zur Verbesserung der Situation der Hausangestellten. Die machen auch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Die bemühen sich natürlich um Gesetzesveränderungen. Das ist ja mit auch ein Grund für die Unterschriftenaktion, also die Regierung Malaysias auch aufzufordern, wirklich internationale Arbeitsgesetze gerade jetzt für Hausangestellte auch anzuerkennen. Da gibt es bestimmt auch in kirchlichen Gruppierungen, bin ich überzeugt, also Anlaufstellen oder Einzelne wirklich Möglichkeiten, die Situation zu verbessern. Das, was Sie ansprechen, was Sie angesprochen haben, das macht das Deutsche Weltgebetstagskomitee im Rahmen seiner Projektarbeit in anderen Ländern. Also als ein kleines Beispiel, zum Beispiel in Paraguay wird ein Haus, ein Haus unterstützt, in dem sich Hausangestellte treffen können. Das ist von der christlichen Arbeiterjugend mitorganisiert, christlicher Arbeiterbewegung, Entschuldigung. Ne, Jugend, stimmt. Und das ist genau sowas zum Beispiel. Da kommen die jungen Frauen an ihrem freien Tag hin und können einfach zum Teil ihr Privatleben auch leben, was sonst oft nicht geht. Das geht von Wäsche waschen bis mal für sich kochen. Natürlich viel Austausch, sich auch unterhalten, wie ist es bei dir, was kann man verbessern. Aber es ist eben auch ein Haus, wo zum Beispiel Schulungen angeboten werden, wo auch Rechtsberatung stattfindet, wo auch Vermittlung stattfindet, wenn eine Frau sagt, das ist ganz schrecklich, also meine Arbeitsbedingungen sind nicht gut, ich möchte gern wechseln, und wo dann zum Beispiel auch vermittelt wird an Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, die vielleicht schon eher als gut bekannt sind.
Tena Ganita heißt auf Deutsch Frauenstärke, also dass die Frauen gestärkt werden, vielleicht sich auch selber gegenseitig stärken in der Gruppe, wenn sie sich dann treffen und eben ja einen Raum haben, der und Zeit miteinander verbringen können, der sie eben stärkt. Wenn man sich nochmal diese Situation der Frauen in Malaysia anschaut, der Hausangestellten, Sie haben schon gesagt, also schwierig, keine rechtliche Absicherung, vielleicht kriegen sie ein Gehalt, aber das ist je nachdem, das wird halt ausgemacht, was jemand so kriegt. Einen richtigen Anspruch drauf ist wahrscheinlich schwierig, aber ja. Aber wie sieht es denn mit der Behandlung dieser Frauen aus? Also im Haushalt, wie können Sie da ein bisschen was erzählen?
Ja, da gibt es natürlich auch Fallgeschichten, die, also da hat man wirklich von Wut über Mitleid die ganze Skala, wenn man das liest, von Frauen, die sexuell missbraucht werden, die auch misshandelt werden, geschlagen. Das sind sehr, sehr drastische Fälle, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das die Regel ist, aber an solchen Fällen macht sich eben massiv fest, erstens mal, dass das ein spezielles Arbeitsverhältnis ist, wenn man zu Hause bei Privatpersonen quasi arbeitet. Da ist man sehr dicht dran, da gibt es sehr viel Möglichkeiten, Grenzen zu überschreiten. Und das andere ist, dass es genau dann extrem wichtig ist, nochmal zu gucken, wie kann man aber so eine privatisierte Arbeitssituation wieder überführen in eine, wo auch klar ist, da geht es auch um einen Vertrag eigentlich. Das hat auch eine rechtliche Basis. Ja, und deshalb denke ich, ist es wichtig, also so einen Blick drauf zu werfen, wie kann man das gut miteinander gestalten. Das sind natürlich Menschen sehr eng miteinander, haben sehr eng miteinander zu tun, eben durch diesen Privatraum, und gleichzeitig aber auch immer wieder klar zu machen, es ist ein Arbeitsverhältnis, ne? So.
Sie haben als Weltgebetstagsgruppe, sage ich mal, oder als Organisation auch eine CD produziert für dieses Jahr, auch zum Thema Malaysia. Und da wollen wir mal reinhören. Es gibt ein Lied, das heißt Malaysian Vision, und da kommt ein Wort drin vor, das heißt Salama Dang Dang. Das ist die Begrüßung auf Malaysisch, also guten Friede sei mit dir, auf Malaysisch Malaysian Vision. Da hören wir jetzt rein.
Selamat datang,
selamat datang.
Selamat datang.
Selamat datang.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute unser Thema: Der Weltgebetstag steht auf für Gerechtigkeit. Da geht es um das Land Malaysia, und da haben wir gerade auch schon Klänge gehört, die von der Initiative Weltgebetstag produziert worden sind für diesen Tag heute. Und ich bin Bodo Klose, ich bin im Gespräch mit Petra Heilig, der Geschäftsführerin des Deutschen Komitees des Weltgebetstags. Frau Heilig, diese Musik ist auch ein Teil der Gottesdienstordnung. Wenn also heute noch ein Gottesdienst stattfindet im Laufe des Tages, kann es sein, dass man dieses Lied dann wieder hört?
Wäre ganz gut möglich, ja, zum Einstieg zum Beispiel, oder auch vielleicht später, wenn man nett zusammensitzt nochmal und eventuell auch malaysisches Essen genießen kann. Ja, ich musste gleich lachen und bei dem Lied, als ich das gehört habe, weil ich sehe da wirklich sehr fröhliche Kinder vor mir, die Menschen begrüßen. Das ist auch so was, was wir als Positives vermittelt bekommen haben bei der Bildungsarbeit durch unsere Referentinnen, die sich einfach mit dem Land gut ausgekannt haben, dass sie sagen, das ist eine Gesellschaft, die einen auch sehr willkommen heißt. Also Gastfreundschaft ist auch wirklich ein hohes Gut. Und ich finde, das macht diese Musik, die so einen leichten Charakter hat und so einen fröhlichen, die macht das erstmal auch deutlich.
Und diese Musik, denke ich, muss man von CD einspielen, weil die nachzuspielen, auch mit den Instrumenten, ist, denke ich, gar nicht so leicht möglich.
Da gibt es andere Lieder auf der CD und auch in unseren Materialien noch richtig viel Hinweise, wie man dann die Lieder musikalisch ausgestalten kann. Da ist es dann einfacher, das ist richtig, ja. Mhm.
Wir werden in dieser Sendung noch mehr Lieder zum Weltgebetstag hören, also können wir uns schon darauf freuen. Bleiben wir aber nochmal am Thema dran. Dieser Gottesdienst, der heute jetzt weltweit gefeiert wird in 170 Ländern, der wurde von malaysischen Frauen selber gestaltet, oder?
Genau. Es gibt ein Weltgebetstagskomitee, ähnlich wie jetzt hier in Deutschland oder in der Schweiz, Österreich, in vielen anderen Ländern, auch zusammengesetzt ökumenisch, also Frauen aus verschiedenen christlichen Konfessionen. Und dieses Komitee hat, glaube ich, schon vor 3 Jahren ja ungefähr damit begonnen, dann diese Gottesdienstordnung zu schreiben. Also es hat immer einen langen Vorlauf. Das ist dann auch im Austausch mit dem internationalen Komitee, denn jede Gruppe, die damit beauftragt ist, die macht es ja dann zum ersten Mal und muss sich auch erst noch mal darüber klar werden, was ist das denn für ein Auftrag, weil sie schreiben das ja für die Welt. Ne? Also da ist zum einen wichtig, dass so eine Innenperspektive deutlich wird. Wir wollen ja gern was erfahren, das haben Sie bei Ihrer Moderation ja auch schon gesagt, informiert beten. Ne? Wir möchten gern was übers Land erfahren und gleichzeitig aber greifen ja die Frauen in ihrer Gottesdienstordnung auch Themen auf, die weltweit wichtig sind. Also von daher, das ist auch so ein Auftrag, den die Frauen auch als Ehre und als Ansporn empfinden.
Und von der Liturgie her gibt es da dann auch zum Beispiel spezielle malaysische Momente oder Elemente, die mit eingebaut sind?
Zum Beispiel, dass sie wirklich auch von ihrer Kultur erzählen, also wie das Zusammenleben funktioniert, was aber auch problematisch ist im Zusammenleben. Das, was ich erwähnt habe mit der Willkommenskultur, mit der Gastfreundschaft, die ihnen sehr wichtig ist, dass ihre Kultur eine sehr lebendige, eine sehr farbenprächtige auch ist. Also ob das jetzt indische Tänze sind, ob das das chinesische Lichterfest ist, ob das irgendwie eine Vielfalt an Speisen ist, dadurch, dass ja verschiedene Kulturen die eingespeist haben im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gibt so ein Sprichwort quasi, was sagt, du kannst jedes Jahr in Malaysia was anderes essen und dann ist man noch nicht durch mit dem Angebot, mit der Fülle an Möglichkeiten. Also so das Positive, das Schöne auch zu vermitteln und gleichzeitig aber auch wirklich sehr exakt zu benennen, wo es problematisch ist. Also Sie haben vorher das Thema Gerechtigkeit ja jetzt vor allem nochmal zugespitzt auf die Situation von Hausangestellten. Das ist ein Thema im Gottesdienst, aber die Frauen beschreiben auch zum Beispiel die Menschenrechtssituation allgemein in Malaysia. Und da gibt es durchaus auch Kritikwürdiges, also weil Versammlungsfreiheit eingeschränkt ist, weil Zeitungszensur üblich ist. Das ist übrigens auch noch zurückzuführen auf die britische Besatzung, weil manche Gesetze dort schon erlassen worden sind, also Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Und das benennen sie auch sehr deutlich. Sie benennen auch, wo es in der wirtschaftlichen Situation zu Schwierigkeiten kommt, zu Ausbeutung von Arbeitskraft, zu einer Schere, die immer weiter auseinanderklafft zwischen denen, die eine Arbeit haben und die gut bezahlt werden, die abgesichert sind und denen, bei denen das nicht der Fall ist. Sie benennen Umweltverschmutzung, also auch dort gibt es die Abholzung von Regenwäldern, was auch sehr problematisch ist. Also sie beschreiben ganz viele Themen, die wirklich auch aus ihrer eigenen Perspektive nochmal ihr Land in den Blick nehmen.
Malaysia ist wesentlich ein muslimisches Land. Ist das auch ein Thema im Gottesdienst, in der Auseinandersetzung?
Ja, das ist ein wichtiges Thema im Gottesdienst. Ich glaube, 60% der Bevölkerung sind Muslime. Und die nach der britischen Besatzung auch hat sich das Land auch als ein muslimisches Land grundsätzlich so konstituiert, aber mit einer verfassungsgemäßen Toleranz, Akzeptanz auch der anderen Religionen gegenüber. Also da gibt es jetzt in dem Sinne eine rechtliche, klare Unterdrückung überhaupt nicht. Also da ist eigentlich eine klare ja, eine klare Zusage auch zu den anderen Religionsgemeinschaften. Aber trotzdem gibt es eben auch im Alltagsleben beide Seiten. Also es gibt ein sehr gelungenes Miteinander, das beschreiben die Frauen in ihrer Gottesdienstordnung. Es gibt zum Beispiel die Tradition des Open House, also ein offenes Haus, dass man bei den jeweiligen Festen, religiösen Festen, auch einfach wirklich kommt zueinander. Das machen dann oft die Nachbarn oder eben auch die Familienangehörigen, die auch nicht immer nur einer Religion angehören, dass man kommt und gemeinsam isst, ob das jetzt das Ende von Ramadan ist oder Deep Valley, ein hinduistisches Fest oder chinesisches Neujahrsfest oder auch die christlichen Feste. So, da ist es wirklich ein gutes Miteinander, aber sie beschreiben eben auch, wo es kritisch ist. Zum Beispiel, wenn erleben sie, dass Kirchen Schwierigkeiten haben, eine Baugenehmigung zu bekommen, dass es schwierig ist, manchmal die eigene Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil das wird einem eventuell als Missionierung ausgelegt und Glaubensverbreitung ist jetzt verboten. Das ist eigentlich für alle Religionen in Malaysia verboten, aber da scheint schon mit zweierlei Maß gemessen zu werden. Aber auch dort ist es wieder unterschiedlich. Also ich habe gehört von manchen, die sagen, das ist schon schwierig, unser Programm im Schaukasten auszuhängen. Also für eine Gemeinde, was machen wir, was bieten wir an? Weil das könnte schon missverstanden werden, das ist das eine. Das ist aber eine Situation an einem Ort. Und in anderen Orten zum Beispiel gibt es christliche Literatur in der Buchhandlung ganz normal. Die ist zwar nochmal gekennzeichnet als christliche Literatur, aber öffentlich zugänglich und kann gekauft werden. Also es gibt da auch wirklich eine große Bandbreite.
Kommen wir nochmal zum Gottesdienst selber. Sie werben für den Gottesdienst mit einem Plakat und Sie haben vorhin gesagt, die Bewegung auch in Malaysia ist sehr lebendig, sehr bunt. Auch dieses Plakat ist bunt und wer es jetzt natürlich schon gesehen hat, kann das sicher bestätigen. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was es für ein Plakat ist und wie es dazu gekommen ist?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, das sind so also quasi drei oder vier Gestalten zu sehen, in einem schönen Gelb, in einem schönen Rot, also vor allem drei Gestalten in einem Rot, zwei, die stehen und eine der stehenden Frauen oder Gestalten, das müssen nicht unbedingt Frauen sein, hilft einer dritten Gestalt, die eher so am Boden ist, so hoch. Also so ein bisschen wie so ein Aufrichten, Aufstehen und das alles spielt sich vor einem gelben Hintergrund ab, sehr strahlend, ganz wie ja Sonne oder Geist durchflutet, also es lässt wirklich viel Raum für Assoziationen. Rechts und links sieht man so grüne, hell- und dunkelgrüne, fast wie Blätter oder eine Vegetation, ganz üppig. Auch unten macht sich so eine üppige Vegetation breit. Also es ist ein sehr ja, ansprechendes, wirklich warmes Bild, was einen gleich irgendwie wie reinzieht auch, weil man so mitgehen will mit den Figuren, also mit der Figur, die sich aufrichten lässt, aber auch mit den Figuren, die da stehen. Und zwischen den beiden stehenden roten Figuren ist noch eine Helle angedeutet. Das kann Gottes Geist, Gottes Kraft sein. Das kann auch die Solidarität der Menschen untereinander sein. Das kann auch so eine Kraft sein, die aus dem Wunsch nach Gerechtigkeit kommt. Also da gibt es ganz, ganz viele Deutungsmöglichkeiten. Und dieses schöne Titelbild hat eine malaysische Künstlerin gemalt, Hannah Cherian Varghese, die leider verstorben ist inzwischen. Und sie nennt das Titelbild selbst Justice, also auch Gerechtigkeit, und hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Sie ging nämlich beim Malen von dem Bibeltext aus, Micha 6,8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Also Recht tun, Güte und Treue lieben, glaube ich, sind hier sehr entscheidende Punkte. Und in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Es macht nämlich auch klar, dass Gerechtigkeit nie nur für sich steht. Gerechtigkeit braucht immer auch Barmherzigkeit, braucht Liebe, also in dem christlichen Verständnis. Und das, finde ich, drückt dieses Bild auch sehr gut aus. Und ich finde es ganz spannend, dass das Original dieses Titelbildes in einer Kanzlei eines Rechtsanwalts, eines also christlichen Rechtsanwalts in Kuala Lumpur, in der Hauptstadt, Malaysias hängt. Also wir durften das dann abfotografieren oder eben die Frauen in Malaysia durften es abfotografieren und nutzen für diese Gottesdienstordnung. Und ich habe schon mehrmals gedacht, es wäre sehr schön, wenn dieses Bild auch in Deutschland in Rechtsanwaltskanzleien hängen würde, überall, wo Recht gesprochen wird oder mit, also das Thema Gerechtigkeit, auch gesetzliche Gerechtigkeit bearbeitet wird. Also wenn man sich da immer wieder mal ausrichtet nach dem, was Gerechtigkeit auch aus einer christlichen Perspektive bedeuten kann.
Also falls uns jetzt ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin zuhört, hier ein konkreter Aufruf oder eine Idee zur Gestaltung ihres Büros, dieses Bild Justice von der malaysischen Künstlerin, was zum auch Bildmotto dieses Weltgebetstags geworden ist. Frau Heilig, deine Frage. Ich habe in meiner Ortsgemeinde, in meiner Kirchengemeinde im Schaukasten geschaut. Da war kein Plakat.
Ja, da könnten Sie nachfragen. Das kann passieren, tatsächlich. Ich weiß nicht wie, aber es kann passieren, dass vor Ort nicht überall plakatiert ist. Es hängt vielleicht auch manchmal mit der ökumenischen Besetzung des Weltgebetstags zusammen, weil die wechseln dann so durch. Mal sind sie in der katholischen, mal in der evangelischen, dann auch in der Kirche, die aus den Kirchen der sogenannten kleineren Kirchen kommen, methodistisch, mennonitisch, orthodox, je nachdem, wie eben die ökumenische Landschaft vor Ort ist. Also es kann passieren, dass sie dann das Plakat vielleicht nur im Schaukasten der Kirche finden, in der dann heute im Laufe des Tages auch wirklich Gottesdienst gefeiert wird. Ist natürlich schade, wenn dann die anderen Kirchengemeinden nicht auf diesen Ort aufmerksam machen. Das wäre schön.
Gut, meine Kirchengemeinde ist recht aktiv, auch gerade jetzt in der Fastenzeit. Da war es wahrscheinlich auch der Platz für eigene Dinge irgendwie auch wichtig, dass man die dann einnimmt. Ich habe dann im Internet geschaut, einfach habe eingegeben Weltgebetstag und meine Stadt Ravensburg und bin dann tatsächlich fündig geworden, einfach eine andere katholische Kirchengemeinde in unserer Stadt, in der Weststadt, die haben gesagt, wir machen das zu unserem Thema heute. Dort ist auch eine evangelische Kirche gleich in der Nähe. Das wird sicher eine ökumenische Veranstaltung sein. Und also wäre ich also fündig und könnte da jetzt also heute hingehen. Und wahrscheinlich ist es so auch der Weg, den, wenn jetzt jemand uns interessiert zuhört und sagt, ach, das würde ich auch gerne noch heute erleben, so ein Weltgebetstagsgottesdienst zum Thema Malaysia. Also da können Sie also im Schaukasten Ihrer Kirchengemeinde schauen, vielleicht auch beim Pfarramt anrufen oder eben dann gucken im Internet, wo es denn in Ihrer Stadt oder in Ihrem Dorf vielleicht was gibt.
Ja, genau, das würde ich auch so sagen. Also das ist sicher der einfachste Weg. Und dann kann ich einfach nur wünschen und hoffen, dass das gelingt, dass die jetzt sagen, ach ja, doch, das interessiert mich, möchte gern gehen, dass sie noch einen Ort finden, wo Weltgebetstagsgottesdienst stattfindet. Und falls es je nicht klappen sollte, was ich jetzt wirklich nicht hoffe natürlich, dann müssen sie sich das einfach fürs nächste Jahr schon mal im Vorfeld nochmal in den Kalender schreiben, denn dann kann man ja rechtzeitig nochmal rumfragen. Das ist dann ja auch gut möglich.
Es ist immer der erste Freitag im März eines jeden Jahres. Das kann man sich irgendwie auch merken. Oder wenn man den Kalender 2013 schon zur Hand hat, schon mal eintragen. Also 1. März im schon eine Weile lang hin. Aber ja, man kann ja planerisch vorgehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten jetzt Ihnen auch die Möglichkeit geben, sich an unserer Sendung zu beteiligen. Wenn Sie eine Frage haben an Frau Heilig, dann können Sie uns gerne anrufen. Aber auch, ja, was uns interessiert, ist auch von Ihnen zu hören, wie schätzen Sie diesen Ansatz eines weltweiten Gebetstages auch speziell für Frauen in einem bestimmten Land ein? Ja, werden Sie selbst an dem Gebetstag teilnehmen? Was interessiert Sie da? Was bewegt Sie da? Ja, was bedeutet für Sie dieser Weltgebetstag? Bis die ersten Höreranrufe eingehen, hören wir noch mal Musik, Frau Heilig. Da haben wir uns ein Lied ausgesucht. Das heißt, Gott steht auf für das Recht. Das hat auch wirklich eine malaysische Frau geschrieben.
Ja, genau. Das hat wir nennen sie Musikfrau. Also das ist bei uns genauso. Wir haben auch Musikfrauen im Team. Diejenigen, die so für die Musik zuständig sind, Marla Richards, hat dieses Lied geschrieben, ganz speziell für diesen Weltgebetstag.
Also Gott steht auf für das Recht, für den heutigen Tag, der unter dem Motto steht, steht auf für Gerechtigkeit. Hören wir mal rein. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Unser Thema heute, Weltgebetstag, steht auf für Gerechtigkeit. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Petra Heilig. Sie ist Geschäftsführerin und theologische Referentin des Deutschen Komitees des Weltgebetstags. Frau Heilig, wir reden einfach mal weiter, weil da gibt es ja noch einiges, was man besprechen kann. Diese Partnerorganisation in Malaysia, das sind also Frauen, die sich selber organisiert haben, als Partnerorganisation vom malaysischen Komitee des Weltgebetstags. Sind es nur Malaysierinnen oder sind da Leute vor Ort, die da ein bisschen helfen?
Meinen Sie jetzt das Komitee oder Tenaganita? Nur noch mal geschwind zur Nachfrage.
Beides, ruhig mal beides. Also das Komitee.
Okay. Mhm. Also das Komitee hat sich, glaube ich, auch zusammengeschlossen, einfach aus verschiedenen christlichen Frauenorganisationen. Also es ist in Malaysia auch ein Teil der Frauenarbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen in Malaysia. Das ist in vielen Ländern so, dass praktisch der Ökumenische Rat der Kirchen auch wie so ein Dachverband ist dann für die Frauenarbeit, für die Ökumenische, und ein Teil der Weltgebetstagsarbeit dort angesiedelt ist. In Deutschland ist das anders. Wir sind ein eigener Verein. Wir werden aber getragen durch die verschiedenen Frauenarbeiten, Frauenorganisationen, konfessionellen hier in Deutschland. Also ganz breites Spektrum. Und Tenaganita ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich unabhängig jetzt vom Weltgebetstagskomitee in Malaysia gegründet hat, von Irene Fernandes, einer Sozialarbeiterin, die vor allem so die Situation von Menschen in Abschiebe-Camps, also die so Illegalisierte, die aufgegriffen worden sind und die dann in so, ja, bei uns würde man sagen, Abschiebelager gebracht worden sind. Also sie hat diese Situation beschrieben, Fälle gesammelt und hat parallel dazu auch Tenaganita gegründet, mit dem Ziel, eigentlich die Situation dieser Menschen auch zu verbessern. Und wie das dann so ist, manchmal bei Initiativen, aus einem kleinen Anstoß quasi wächst dann was weiter, dann erkennt man hier noch einen Bedarf für Hilfe und Unterstützung und politischem Engagement und an der Fragestellung noch. Und so hat sich Tenaganita auch ausgeweitet, gibt auch mehrere Mitarbeiterinnen jetzt. Also Irene Fernandes hat sich, glaube ich, auch etwas zurückgezogen oder ist auf jeden Fall in anderen Bereichen auch aktiv. Ja, genau, die haben auch ein Büro in Kuala Lumpur und bieten in ihren Räumen eben auch verschiedene Veranstaltungen an und machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, ganz viel Lobbyarbeit, also mischen sich auch politisch ein.
Sie haben erzählt, das ist auch praktische Hilfe, die Frauen dann bekommen, einfach, dass sie sich treffen können, gestärkt werden. Kann es auch sein, dass sie auch psychologisch betreut werden müssen, wenn eben auch Leitsituationen in den Haushalten stattfinden?
Ganz sicher, ja. Also so psychosoziale Betreuung ist immer auch ein wichtiger Aspekt. Ich bin jetzt nicht genau informiert, ob Tenaganita das direkt anbietet oder ob sie da einfach vermitteln. Weil manchmal sind ja auch genau solche Organisationen totale Poole, wo ganz viel an Informationen zusammenkommt, ganz viel an Kontakt und wo man dann weiß, wenn eine Frau in einer bestimmten Situation kommt, Rechtsberatung braucht oder nochmal auch wirklich eine Finanzierungshilfe im Krankheitsfall oder so, an wen kann man sich denn dann wenden? Und dann wissen die Frauen in den Organisationen oft sehr klar, wie sie weiterhelfen können, wie sie diejenige, die jetzt Hilfe und Unterstützung sucht, weitervermitteln können.
Ich denke mal, wie die Frauen in den Haushalten behandelt werden, ist sicher ein Thema, aber vielleicht noch ein grundsätzlicheres Thema vorab gestellt. Es bedeutet ja, dass diese Frauen ihre eigene Familie verlassen in ihrem Ursprungsland. Entweder haben vielleicht schon eigene Familie, also sind vielleicht verheiratet und haben Kinder und gehen trotzdem in ein anderes Land, um eben Finanzmittel zu beschaffen, um sie dann nach Hause zu bringen. Mm. Wir kennen das ja auch, dass die Männer irgendwo in ein anderes Land gehen, um Geld zu besorgen, aber die Familie bleibt zu Hause und hofft, dass irgendwann Geld geschickt wird. Genauso sind inzwischen weltweit viele Frauen unterwegs, um eben Finanzmittel zu besorgen für ihre Familien. Das ist ja das eine, die eigene Familie zu verlassen, den vertrauten Raum und dann in einer fremden Umgebung, in einer fremden Familie zu leben. Was bedeutet das?
Ja, Sie sprechen wirklich einen ganz wichtigen Punkt an. Also ich glaube, dass das für alle, also für die Beteiligten, sowohl für die Frauen natürlich in erster Linie und dann für ihre Familien, für die Kinder, für die Ehemänner, Partner, die Eltern, die sie zurücklassen, eine Extremsituation bedeutet. Und das ist, Sie sagten, das wächst weltweit. Tatsächlich ist es so, dass momentan, glaube ich, weltweit mehr Frauen, also als Migrantinnen, als migrantische Arbeiterinnen unterwegs sind als Männer. Also das ist ein Phänomen, was wirklich, wo Frauen deutlich momentan zulegen, sage ich jetzt mal, natürlich auf eine dramatische oder auf eine ungute Weise auch so ein Aspekt von Globalisierung. Ne? Arbeitsplätze wandern, Frauen wandern, vermehrt Frauen wandern jetzt hin und her, weil sie immer noch verstärkter in diesem Zwischenraum von direkter Beschäftigung bei einer Firma und eben diesen Beschäftigung im Privatraum da immer noch eine Möglichkeit finden. Das ist dramatisch, also weil das bedeutet im Klartext, dass bei den Heimat in den Herkunftsfamilien der Frauen, die weggehen, genau diese Sorgearbeit, die sie jetzt woanders versuchen bezahlt zu leisten, um ihre Familien zu unterstützen, wiederum aufgefangen müssen. Da gibt es dann wie so eine Kette, dass dann zum Teil in den jeweiligen Ländern wieder Frauen aus Ländern geholt werden, wo die Arbeitsbedingungen quasi noch schlechter sind. Das kennen wir aus Deutschland auch. Also bei uns werden Frauen aus Mittel- und Osteuropa angeworben für Pflegetätigkeiten im häuslichen Raum. Die wiederum versuchen dann Frauen aus anderen mittelosteuropäischen Ländern zu gewinnen, um dann die Sorgearbeit in ihren Familien zu leisten. Also man hat so das Gefühl, als wenn man das beobachtet, als wäre das vor allem eine Sache, die Frauen unter sich regeln müssten. Also das ist auch ein großes Ärgernis, warum eigentlich die Politik in den jeweiligen Ländern nicht so gestaltet ist, dass Menschen zu Hause Arbeit finden, das ist das eine, und aber auch die Sorgearbeit, die ja auch in vielen Bereichen wirklich zunimmt, auch geleistet werden kann. Also in dem Moment, wo die Krankenversicherungssysteme abgebaut werden, muss Krankenversorgung vermehrt häuslich geleistet werden oder einfach von Verwandten, von Angehörigen. Also da gibt's wirklich ja so ganz klare Analysen auch, und man kann sich irgendwie nur wundern, warum politisch so wenig passiert in dem Bereich.
Also wenn wir schon mal beim deutschen Thema sind, also Haushaltshilfen, gerade aus dem Bereich Mittel- und Osteuropa, die häusliche Pflege ist sehr teuer. Also gerade auch wenn medizinische Pflege in Anspruch genommen werden muss und Pflegekräfte erstens rar sind und dann zweitens auch eben entsprechend finanzierbar sein müssen. Und da ist es ja eine Alternative, eben Frauen aus Mittel- und Osteuropa zu holen. Es wird auch teilweise offiziell, hoffentlich hauptsächlich offiziell organisiert.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, in Deutschland inzwischen schon ein Stand, ein Standard.
Ja.
Wie geht es diesen Frauen in Deutschland, wenn wir das mal auf dieses Thema gerade mal rüberleiten?
Ja, also da kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber Sie haben recht, es gibt rechtliche Rahmenbedingungen, und die Frauenorganisationen, die jetzt zum Beispiel den Weltgebetstag auch tragen, ob das jetzt die evangelische Frauenarbeit in Deutschland ist oder römisch-katholische Verbände oder auch Frauenarbeiten der sogenannten kleineren Kirchen, also altkatholische Kirche, mennonitische, methodistische Kirche, Baptistinnen, die kümmern sich sehr drum, also weisen auch immer darauf hin in ihren Publikationen, in ihren Kursangeboten, Bildungsangeboten, also wie kann das gut geregelt werden, dieses Arbeitsverhältnis. Da ist ganz viel passiert und es ist auch gut so. Das ist wirklich also sehr, sehr hilfreich. Und dann, glaube ich, findet man alles Mögliche. Also man findet bestimmt sehr viele Situationen, wo das gut geregelt ist. Also wo die Frauen, zum Beispiel wenn sie jetzt aus Polen oder Rumänien oder so kommen, klar wissen, okay, das sind jetzt 4 Wochen Dienst, dann habe ich wieder eine ausreichende Zeit auch zu Hause. Ein Abwechseln mit einer Kollegin, sodass da auch eine Betreuungssicherheit garantiert ist für diejenigen, die die Dienste in Anspruch nehmen und für die Person, die gepflegt wird. Das ist ja auch wichtig, dass es da eine Kontinuität gibt. Also wo man alle Seiten gut bedenkt und versucht, die gut im Blick zu haben und gut dafür zu sorgen, dass die Bedingungen auch entsprechend sind. Und dann gibt es vermutlich auch den einen oder anderen Fall, der vielleicht nicht so selten ist, aber jetzt auch nicht so dramatisch häufig vorkommt, wo die Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind. Also wo diejenige, die pflegt, vielleicht nicht wirklich einen Privatraum für sich zur Verfügung hat, wo vielleicht eben nicht für eine gute Unterstützung oder Entlastung gesorgt wird. Aber das ist dann schwierig, weil das ja ist die Frage, an wen können sich denn dann die Frauen wenden? Also gibt es Organisationen in Deutschland, die dann solche Missstände auch nochmal ja bekannt machen oder die Frauen, die konkret das erleben, die auch beraten? Da gibt es natürlich Organisationen zum Teil, die Vermittlung übernehmen, auch also legal natürlich, das wäre eine Möglichkeit, an die sich die Frauen dann wenden können. Ja, und ansonsten gibt es auch Beratungsstellen, auch zum Teil kirchlich getragene Beratungsstellen für Frauen, die aus dem Ausland kommen und in Deutschland arbeiten.
Heute ist der Weltgebetstag. Weltweit in 170 Ländern wird er veranstaltet in Form eines Gottesdienstes. Das Thema steht auf für Gerechtigkeit. Und für den Weltgebetstag wurden Lieder produziert. Und wir wollen Ihnen ein weiteres Lied reinhören. Das heißt, selig sind die Hunger nach Gerechtigkeit, als aus der Bergpredigt, ein Text auch für diese Weltgebetstags-CD produziert. Selig die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Hier ist Radio Horeb, die Lebenshilfe, heute mit dem Thema Weltgebetstag steht auf für Gerechtigkeit und mit malaysischen Rhythmen und Melodien, ein malaysisches Lied, das auch für den Weltgebetstag auch auf Deutsch eingesungen wurde. Ich bin Bodo Klose, ich bin im Gespräch mit Petra Heilig. Sie ist die Geschäftsführerin und theologische Referentin des Deutschen Komitees des Weltgebetstags. Und wir haben Hörer, die uns anrufen. Wunderbar. Frau Albert aus Markt Heidenfeld. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also ich finde es eine ganz wunderbare Sache, dass es diesen Weltgebetstag gibt. Und ich mache auch begeistert mit. Und in unserer Pfarrei sind noch so ungefähr 30 Frauen von beiden Konfessionen und die bringen sich ein an zwei Abenden und es wird gut vorbereitet und ich freue mich schon auf heute Abend. Wir tun bei den Liedern, führen wir dann einen Tanz auf, einen meditativen Tanz und anschließend treffen wir uns noch zu verschiedenen landesüblichen Speisen und es ist eine gute Unterhaltung dabei. Also ich möchte diesen Tag nicht vermissen.
Ja, vielen Dank, Frau Albert. Schön, dass Sie diesen Tag so mitfeiern. Und sind dann auch Männer irgendwie dabei oder ist das eine Sache irgendwie allein für Frauen? Frau Albert?
Ja.
Sind da auch Männer dann mit dabei bei diesen Feierlichkeiten oder wie kann man sich das vorstellen?
Es wird in einem Jugendheim gemacht. Mhm. Ne? Und es geht sehr feierlich zu dabei. Und es ist auch eine gute Stimmung unter uns. Und wir freuen uns, dass weltweit dieser Tag gefeiert wird.
Wunderbar. Und Sie möchten ihn nicht missen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute nach Markt Heidenfeld und schöne Feiern.
Da danke ich auch ganz herzlich, Frau Albert. Und eine schöne Feier dann. Und der ein oder andere Mann wird den Weg wohl finden. Das hoffe ich doch.
Ja, er muss ja nicht direkt beim Tanz mit dabei sein. Ja, manche Männer tanzen auch ganz gerne, aber ja, als Begleiter oder Zuschauer oder so. Und ja, ich finde sowas einmal sehr schön. Eine kulturelle Feier, da wird auch ganz viel bewegt, auch im Herzen der Leute, die das dann sehen.
Ja, ich finde, die Frau Albert hat sehr wichtige Sachen angesprochen. Also es freut mich, dass das auch so, so Anklang findet, die Ideen, die wir jetzt zum Beispiel einfach in unseren Materialien auch mitgeben, weil der Weltgebetstagsgottesdienst lebt wirklich auch von der Kreativität derer, die sich da einbringen. Also wenn sie beschreibt, wie sie das gestalten und auch nachher nochmal zusammensitzen und kochen, das muss man sich auch mal vorstellen, was das einfach für eine liebevolle Arbeit ist, die Frauen da auch leisten, wirklich für so eine weltweite Verbundenheit und eine Solidarität untereinander. Also das rührt mich und beeindruckt mich jedes Mal wirklich sehr, wenn ich das miterlebe und macht mich auch also stolz, macht mich freudig, irgendwie ein Teil dieser Bewegung zu sein. Also ich werde heute Abend auch in Gottesdienst gehen als wirklich Mitfeiernde ganz an der Basis und freue mich schon sehr drauf, wie die Frauen vor Ort es dann gestaltet haben, wie was ihnen eingefallen ist für die Verkündigung, wie sie den Gottesdienstraum dekoriert haben, geschmückt haben. Also es ist wirklich jedes Mal einfach ein ganz schönes Erleben auch.
Weltgebetstag steht auf für Gerechtigkeit. Grüß Gott, Herr Dreier aus Bad Wirrishofen.
Hallo.
Ja, grüß Gott, Herr Dreier.
Bin ich auf Sendung, grüß Gott. Mhm. Ich habe zunächst einmal bisher Ihre Beiträge gehört und bin begeistert dafür, dass zunächst einmal Radio Horeb dieses wichtige Thema der Ungerechtigkeit in der dritten Welt, wie die Frauen dort behandelt werden. Und ich denke, hier wird Radio Horeb ein ganz wichtiges Medium, vielleicht auch dafür, dass die Politik sich hier mehr für die Rechte der Frau interessiert und dass die Frau eben hier ihren Niederschlag findet in der Gesetzgebung, was die Gerechtigkeit betrifft, insbesondere die Ausgrenzung oder Ausbeutung. Und ich begrüße es außerordentlich, dass hier der Weltgebetstag dafür die Basis ist, die Menschen aufzurütteln, was hier in der dritten Welt eigentlich vor sich geht. Viele wissen es nicht. Und gerade um dieses Wissen geht es. Nur wer weiß, was los ist, kann sich der Sache annehmen und sich einbringen und für eine Veränderung sorgen. Und da denke ich, dass hier das Radio Horeb die Politik aufrütteln könnte, um das Thema aufzugreifen, um auf internationalem und diplomatischen Weg hier mitzuhelfen, die Situation der Frauen dort in Malaysia zu verbessern. Wir haben ja auch deutsche Botschaften dort, die sind hier in ganz besonderer Weise aufgerufen, hier sich selbst einzubringen in Form von Kontakten zu den jeweils Regierenden, dass hier die Frauen einfach mehr Rechte haben und geschützt werden. Und der Weltgebetstag für die Frau finde ich eine großartige Sache. Ich werde jedenfalls auch als Mann daran teilnehmen heute Abend in St. Justina.
Herr Dreier, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Herr Dreier, von mir auch herzlichen Dank für dieses wirklich engagierte Plädoyer nochmal teilzunehmen und auch vor allem für Ihren ganz wichtigen Hinweis über die Rolle der christlichen Medien, also für die Informationspolitik, aber auch für die, sage ich jetzt mal, Aktivierung auch von Menschen, also wirklich aus einem christlichen Kontext raus. Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, den Sie angesprochen haben. Da kann ich einfach zum Beispiel auch sagen, dass der Weltgebetstag, also das Deutsche Komitee, auch Projekte fördert, die wir vermittelt bekommen haben von einer Weltorganisation, wo sich christliche Medienschaffende zusammengeschlossen haben. Also das finde ich auch immer wieder ganz spannend, welche Kontakte wir durch die Projektarbeit haben und wo dann mit den Kollektengeldern, die heute ja auch dann eingesammelt werden, einfach spezifisch nochmal Projekte weltweit gefördert werden können und da zum Beispiel auch so christliche Medien unterstützen. Das heißt konkret, da werden Workshops angeboten, auch für Redakteurinnen. Da werden oft auch sehr junge Frauen gefördert nochmal, also aus einer christlichen Perspektive, sich in ihren Medien, im Radio, in den Zeitungen, jetzt in den Internetmedien, sozialen Medien auch einzusetzen und da auch Position zu beziehen. Also das fand ich einen sehr wichtigen Aspekt, den Sie angesprochen haben, Herr Dreier.
Ja, Herr Dreier, vielen Dank. Und wenn wir gerade jetzt auch ein Thema nochmal sind, also man kann diesen Weltgebetstag insofern unterstützen, dass man einfach dran teilnimmt an dem Gottesdienst, der heute stattfinden wird. Also nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in Ihren Schaukasten schauen, Ihre Kirchengemeinde oder beim Pfarrgemeindeamt anrufen, vielleicht wissen die in der eigenen Gemeinde oder in der Nachbargemeinde, vielleicht auch in der evangelischen Nachbargemeinde, dass das angeboten wird. Vielleicht lesen Sie es in der Zeitung oder gucken im Internet, wo an Ihrem Ort auch dieser Weltgebetstagsgottesdienst stattfindet. Und dort können Sie einfach teilnehmen. Sie können dort natürlich auch bei der Kollekte sich beteiligen, weil das ist ja eine Möglichkeit. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch zum Beispiel diese Petition, die man unterschreiben kann. Was ist denn mit der Petition gemeint? Oder was geht's da?
Ja, wir haben ja in der Zeit jetzt schon ausführlich über die Situation von Hausangestellten gesprochen und über die Partnerorganisation Tenaganita. Und diese Partnerorganisation plant jetzt mit einer Unterschriftenaktion die malaysische Regierung aufzufordern, eine Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation zu übernehmen. Und zwar ist das eine ganz besondere Konvention über die Nummer 189. Da geht es um menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Hausangestellte. Also da geht es im Grunde so schlicht wie dramatisch darum, dass für Hausangestellte einfach die gleichen Rechte gelten wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in anderen Bereichen auch. Und Malaysia, die Regierung hat sich bei der Abstimmung über diese Konvention enthalten und es gibt auch Befürchtungen, dass sie das nicht umsetzen. Und deshalb hat die Partnerorganisation Tenaganita auch entschieden, dass sie da einfach nochmal Druck ausüben wollen auf die eigene Regierung. Und die werden selbst eine Unterschriftenaktion machen, die läuft jetzt dann an. Das hängt dann auch mit dem Internationalen Frauentag zusammen. Und wir haben aber entschieden, dass wir sie unterstützen und praktisch die Materialien, die Unterschriftsmaterialien auch auf Deutsch anbieten und auch Öffentlichkeitsarbeit dazu machen, sodass vermutlich in vielen Gottesdiensten jetzt heute im Laufe des Tages, also Weltgebetstagsgottesdiensten, diese Petition ausliegt, wo Frauen und Männer mit ihrer Unterschrift mitfordern können, dass es für Frauen und Mädchen in Malaysia, die als Hausangestellte arbeiten, wirklich menschenwürdige Bedingungen gibt, dass sie sozial abgesichert werden, dass die Pässe, dass ihnen auch wirklich eine legalisierte Form der Arbeit möglich ist, dass sie geschützt sind vor sexueller Gewalt oder Belästigung, dass es auch Tarifverhandlungen gibt, also dass auch Mindestlöhne festgelegt werden können, dass einfach die Frauen auch über ihre rechtliche Situation dann informiert sind.
Also im Vergleich zum Vorschlag von Herrn Dreyer, der gesagt hat, man sollte sich über die deutsche Organisation vielleicht ans deutsche Konsulat wenden, damit die dann vor Ort vielleicht was möglich machen. Ich denke, die gucken natürlich vor allem auch für die Deutschen in den Ländern, zum Beispiel in Malaysia, wie es denen dort geht. Das ist ihre Aufgabe als Konsulate. Aber vielleicht können die ja auch etwas bewirken. Aber diese Aktion Tenaganita mit der Petition ist quasi eine Unterschriftenaktion, die dann die Organisation verwendet, um direkt bei der malaysischen Regierung vorstellig zu werden.
Genau, also die Unterschriftenlisten, die jetzt hier ausliegen oder die jetzt einfach gerade also im Rahmen der Vorbereitungsarbeit auch unterschrieben worden sind, die kommen dann zu uns, also nach Stein bei Nürnberg. Wir sammeln die, wir haben schon einen großen Karton mit Unterschriftenlisten und wir werden die dann gebündelt an unsere Partnerorganisation schicken und die nehmen die dann quasi mit dazu zu ihren Unterschriften, wenn sie die dann bei der Regierung abgeben. Die werden das sicher auch mit einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit begleiten. Das ist ja wichtig, dass die Öffentlichkeit da informiert ist, was da läuft. Und bei uns wird das ähnlich sein. Wir werden dann auch auf der Homepage informieren, wie es mit dieser Aktion weitergeht. Die läuft noch bis 15. April. Also auch nach dem Gottesdienst können sich noch diejenigen, die jetzt erst aufmerksam geworden sind, können sich da noch anschließen.
Also eine Möglichkeit, wie man die Arbeit unterstützen kann. Wesentlich im Moment heute ist aber der Tag selber, der Weltgebetstag und der Gottesdienst und all die Eindrücke, die ja auch die malaysischen Eindrücke, die in dem Gottesdienst vorkommen werden, in der Liturgie, in Gebeten, in Gesprächen, in ja, Informationen, auch dann vielleicht in dem malaysischen Essen danach. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, heute, liebe Hörerinnen und Hörer, noch an so einem Gottesdienst vielleicht schon geplant oder spontan teilzunehmen, dann laden wir Sie dazu herzlich ein und hoffen auch, dass Sie dann einen entsprechenden Gottesdienst noch finden. Frau Heilig, ich danke Ihnen schon mal ganz herzlich. Vielleicht, was schön wäre, es ist ja ein Weltgebetstag. Können wir die Sendung mit einem Gebet abschließen? Vielleicht haben Sie vom Weltgebetstagskomitee ein Gebet, was so ein bisschen auch dieses Thema trägt.
Ja, finde ich eine ganz schöne Idee. Ja, gerne, das mache ich gerne. Ich schließe ab mit einem Gebet, das auch am Ende unserer internationalen Leitsätze steht. Also 2007 auf einer internationalen Konferenz wurden Leitsätze für den Weltgebetstag verabschiedet. Da geht es darum, das eigene christliche Profil, aber wie gehen wir auch miteinander um eben in dieser weltweiten Gemeinschaft? Wie hören wir aufeinander? Wie gestalten wir die Gottesdienstordnung? Also in Treue zu denen, die geschrieben haben, aber eben auch in Kreativität. Wie werden wir auch politisch aktiv? Beziehungsweise wie mischen wir uns in Gesellschaftsgestaltung ein, was bringt jede ein, also die Gaben auch wertzuschätzen, was heißt auch Ökumene. Also die Leitlinien umfassen so ein ganz weites Spektrum, was Weltgebetstag ist, aber am Ende kommt das alles nochmal zusammen in einem Gebet und das würde ich jetzt einfach gerne am Ende sprechen. Mhm. Gott, du Quelle unserer Kraft, wir danken dir. Du verwandelst das Samenkorn zur Frucht, du nährst und erhältst uns. Du bist bei uns auf einfachen und schwierigen Wegen und machst uns fähig, einander zu begleiten. Wir bitten dich, lass uns deiner Kraft vertrauen, die sich des Kleinen annimmt, die aus zaghaften Anfängen Wunderbares wirken kann. Sei uns nahe, leite und bewege uns, wie aus den Körnern vieler Felder das Brot wird, so mache aus uns vielen eine Gemeinschaft, Zeichen der Hoffnung in dieser Welt. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Petra Heilig, Geschäftsführerin und theologische Referentin des Deutschen Komitees des Weltgebetstags. Ja, vielen Dank für die Sendung und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ich danke Ihnen auch sehr herzlich, fand ich eine ganz spannende Sendung und auch Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit.
Danke sehr. Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung, können Sie sich gerne an den Hörerservice wenden von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 08323 9675 110. Außerhalb von Deutschland 0049 8323 9675 110. Der Hörerservice ist heute noch für Sie da bis 12 Uhr. Wenn Sie sagen, diese Sendung ja, hat mir gefallen, ich möchte sie gerne nochmal anhören, möchte sie vielleicht auch an jemanden weitergeben, wobei es heute natürlich am Weltgebetstag selber knapp wird, dann noch den Gottesdienst zu besuchen und die Sendung vorher anzuhören wahrscheinlich, aber vielleicht auch nachzuhören, denn es ist ja ein Anliegen, was sich weiterträgt, dann können Sie gerne eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer, auch noch bis 12 Uhr erreichbar. 08323 9675 110. Sie können aber auch gerne die Sendung im Internet nachhören unter www.horeb.org. Dort unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte unter der Lebensrubrik vom heutigen Tage. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Dies war die Lebenshilfe. Der Weltgebetstag läuft noch den ganzen Tag. Und vielleicht haben Sie ja schon geplant, an Gottesdienst teilzunehmen. Aber vielleicht ergibt sich auch für Sie noch spontan die Möglichkeit, an einem Weltgebetstagsgottesdienst teilzunehmen. Wenn diese Sendung dazu eine Anregung war, dann würde mich das freuen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Bodo Klose und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.